Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
3, 2, 1, los geht's hier mit Filmriss und Ghostbusters Frozen Empire mit Dream Scenario, mit Radikal, einem Film aus Mexiko. Und wir reden auch über Shogun, die ja, Serie, die es jetzt bei Disney Plus gibt. Das und mehr und vieles in diesen nächsten 2 Stunden Filmriss hier mit Toni.
Hallo.
Hallo. Mit Robert.
Hallo.
Mit Marc.
Hallo.
Mit Olli.
Ich habe keine Angst vor Gespenstern.
Und mit Lars.
Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber hier zieht es wie Hechtsuppe. Da kann man sich schnell was wegholen. Vor allem, wenn man einen so hohlen Kopf hat wie ich.
Filmstart der Woche.
Sag ich jetzt einfach mal so. Und hoffe, dass auch der Florian damit in irgendeiner Form d'accord ist, den ich an dieser Stelle ganz herzlich in der Leitung begrüße.
Hallo.
Hallo. Hi, ja. Grüß dich. Wir wollen nämlich reden über den neuen Film von Hirokazu Koreeda und ja, das ist eigentlich schon mal eine sehr gute Voraussetzung für mich für einen Filmstart der Woche und ich muss sagen, der Film hat mich auch nicht enttäuscht. Ich habe ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen, da fand ich ihn noch einen Tick besser. Beim ersten Mal hatte ich vielleicht auch ein bisschen was anderes erwartet. Ja, weil der Film durchaus auch mit den Erwartungen bricht, also mit den Erwartungen, die man so an das Kino von Koreeda hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch vielleicht wiederum nicht, denn seit mehr als drei Jahrzehnten ergründet der japanische Regisseur das Konzept der Familie in gefeierten Werken wie Nobody Knows zum Beispiel oder dem in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Shoplifters. Dreht er das Bild der traditionellen japanischen Familie um und sucht nach alternativen Formen des familiären Zusammenlebens. Sein neuer Film Die Unschuld oder eigentlich heißt der Monster in der Originalfassung, was wesentlich besser ist, weil sich halt eben auch die Frage stellt danach, wer hier das Monster ist. In seinem neuen Film ist das auch ein Thema und auch hier zeigt er eine gebrochene Familie, denn der Vater ist ja nicht mehr da. Er lebt ja nicht mehr und die Mutter ist quasi mit dem Sohn alleine. Ne, Flo?
Ja, eine alleinerziehende Mutter. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht mehr die allerbesten Erinnerungen daran. Was Erwartungshaltung angeht, kann ich auf jeden Fall mitgehen, weil ich habe, glaube ich, gefühlt am Abend davor erst gelesen, dass da Koreeda steht und dachte bei Monster halt an ganz andere Dinge. Was, glaube ich, auch der Grund ist, warum sie im Deutschen den Titel geändert haben. Weil sonst vermutlich einige Leute es so geht wie mir und einfach was sehr anderes erwarten.
Da muss man aber mal selbstbewusst sein und irgendwie dabei bleiben. Ich weiß nicht.
Ja,
hätte auch, ich jetzt gesagt.
Also, man hätte vielleicht einen Untertitel machen können, damit es nicht ganz dasteht. Da gehe ich mit. Ich habe letztens nämlich auch wieder irgendwo Die Unschuld gelesen und dachte so, irgendwas klingelt in meinem Kopf, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann, ach ja, den habe ich gesehen.
Genau, so geht es einem nämlich auch. Es ist irgendwie so ein Egal-Titel. Aber gut, wollen wir nicht weiter über die Titel reden. Über die Qualitäten des Films lieber.
Genau, da haben wir, ich finde tatsächlich sehr gute Kinder, auf jeden Fall, würde ich als Qualität anführen.
Ja, zunächst weil, ja nur eins, ne?
Ja, wobei, also Schule und dann noch mehr im Laufe der Zeit, deswegen finde ich, sind Kinder auf jeden Fall was hier sehr gut funktioniert auch. Da ich selber keine habe, ist halt das mit dem, wie das, weil es geht ja um Dinge, die in der Schule passieren und man sieht am Anfang halt, wie die Mutter damit umgeht, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das ist mehr die Perspektive der Mutter.
Genau.
Deswegen war ich so, ich kenne das alles nur aus Schülerperspektive, weil ich habe halt keine Kinder. Aber ich habe mich da auch, also ich glaube, ich habe da auch mehrere Momente gehabt im Film, wo ich irgendwie Leuten rechts und links ein paar geben wollte, so ungefähr. Weil,
ja.
Oder man in die Wand, mal irgendwo in ein Stück Holz beißen möchte, so. Mhm. Weil Dinge passieren. Und ich würde auch tatsächlich so die letzten 2 Drittel oder gerade das letzte Drittel, was im Film ist, allen nur sagen, da passieren Dinge, aber ich will eigentlich auch nicht zu viel verraten, weil tatsächlich hat der Film damit spielt, was dass du genau nicht weißt, was noch alles kommt und
genau,
was dann, da dir der Twist des Films mehr oder weniger ist.
Dann lass mich doch kurz hier irgendwie, weil ich es ja schon mal niedergeschrieben habe, ein wenig den Inhalt wiedergeben, denn wir haben es ja halt eben mit der alleinerziehenden Mutter Saori zu tun und ihrem Sohn Minato. Der Zehnjährige ist, also eigentlich ist das eine ziemlich enge Verbindung, logischerweise eben auch, weil der Vater gestorben ist und die beiden halt irgendwie zusammenleben und sich zusammenhalten müssen, aber die Mutter halt auch ziemlich cool ist, muss man sagen. Also die arbeitet auch sehr viel, aber ist halt eben auch für ihren Sohn da und respektiert ihn halt und ja, ist dann fast schon so ein Freund eigentlich für sie. Aber eines Tages wirkt der Zehnjährige ziemlich verschlossen und verletzt sich selbst. Die Frage, die jetzt im Raum steht, was ist da passiert? Es ist einfach nur Pubertät, die dann das Kind verändern lässt, was ja durchaus auch passiert. Oder ist der Klassenlehrer Hori schuld daran? Denn Minato gibt Hori die Schuld, sagt, dass Hori also derjenige ist, der ihn ja tatsächlich auch misshandelt hat, also wirklich auch da ja eine gescheuert hat und deswegen ist sein Ohr verletzt und ihm ja da auch an die Nase gegangen ist und so, also ja ihn da regelmäßig halt irgendwie maßregelt. Und was sich jetzt stellt, ist die Frage, wir sehen das zuerst aus der Sicht der Mutter, die verzweifelt versucht, bei der Schule Gehör zu finden. Und da sieht man dieses japanische Gesellschaftssystem halt auch wieder, was sehr stark eben auf Ehrerhaltung und Gesichtswahrung beruht. Denn die Schule stellt sich vor den Lehrer und entschuldigt sich und verneigt sich und sagt, ne, dass es ihnen halt leid tut und so. Aber es wird keine Konsequenzen geben. Hori soll weiterhin unterrichten und sieht sich, es stellt sich halt auch nicht wirklich so dar, als wäre er einsichtig. Und sie verzweifelt immer mehr an dieser Situation. Dann erleben wir die Geschichte aus der Perspektive von Hori, dem Lehrer, und erleben halt eben, wie er die Situation und die ganze Geschichte halt irgendwie erlebt hat. Und auch das gibt uns wieder einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive, zeigt halt auch, was üble Nachrede, was Mobbing, was Gerüchte bewirken können. Und dann erleben wir im dritten Akt die Geschichte aus der Perspektive von Minato, der wiederum eine ganz andere Geschichte hat, die auch noch einen weiteren Jungen mit beinhaltet, mit dem er sich dort anfreundet, auch so ein Außenseiter in der Klasse. Und der ganzen Geschichte dann nochmal eine andere Perspektive gibt. Und man selbst ist dann halt eben damit alleingelassen, sich aus diesen drei Perspektiven dann halt die Wahrheit auch zusammenzubauen und zu stricken durchaus. Und ja, das Ganze ist natürlich das ganz klassische Rashomon-Prinzip von Akira Kurosawa, der ja mit Rashomon ja das quasi begründet hat im Kino, ganz groß halt irgendwie eine Geschichte aus mehreren Perspektiven zu zeigen. Und dadurch halt auch unterschiedliche Blickwinkel und einen unterschiedlichen Schluss, weil es halt eben nicht immer nur eine Wahrheit gibt, sondern ganz viele. Punkt.
Ja. Genau.
Du darfst.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch alles zu sagen soll, weil ich glaube, alles ist dann doch eher die Erinnerung an den letzten Akt und was da so alles passiert. Und ich glaube, das sind Dinge, die ich Leuten nicht unbedingt vorwegnehmen möchte tatsächlich, weil da ja noch... Ja, ich sag mal so, also gerade die Perspektive der Kinder ist auf jeden Fall was sehr spannend ist. Was mir gerade noch einfällt, was glaube ich sehr zugutekommt, ist, dass sie tatsächlich ja, wenn die Perspektive wechselt, man tatsächlich nicht alles nochmal sieht, weil ich glaube, sonst wäre der Film nochmal eine Stunde länger
das
oder sowas.
Das macht er geschickt, sondern wirklich.
Das tat sehr gut, weil ich dachte am Anfang auch so, als das zweite losgeht, muss ich jetzt nochmal alles komplett sehen, was ich eigentlich schon weiß, weil... Das wäre, finde ich, vom Pacing her auch einfach, es hätte auch viel kaputt mal gemacht einfach, wenn ich mir wirklich einfach 1:1 Szenen nochmal angucken muss. Sondern der Film schafft sehr geschickt, das dann so zu verweben, dass du die Sachen skippst, die du halt schon überspringst, die du halt schon kennst und einfach nur damit du halt nur neue Erkenntnisse mehr oder weniger erlangst oder halt in den meisten Sachen, in meisten Szenen die neuen Erkenntnisse halt hast und nicht nochmal komplett dreimal exakt dasselbe mehr oder weniger abläuft, nur halt mit gefühlt die Kamera an anderen Stelle.
Ja, der Film, der ist 2,5 Stunden fast lang, aber er wiederholt sich tatsächlich kaum. Es gibt nur 1-2 Szenen irgendwie, die tatsächlich wiederholt werden, aber auch nur ganz kurz.
Last,
Ja.
125 Minuten.
Ja, ja, gut, okay. Also
ein bisschen gut. Mehr als 2 Stunden.
Stimmt, da habe ich den vielleicht irgendwie mit den anderen tausenden Langfilmen in einen Topf geworfen, das stimmt. Aber er ist schon sehr komplex und ja, auf jeden Fall lohnt es sich auch, den Film zweimal zu sehen, um dann halt auch verschiedene Blickwinkel und Perspektiven dann halt irgendwie nochmal zu verinnerlichen und die Geschichte halt eben in seiner Gänze zu begreifen. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen.
Ja, müsste ich vielleicht auch nochmal machen, weil es ja auch eine Weile her ist. Deswegen war ich auch so, okay, mal schauen, was ich noch alles weiß, wenn wir jetzt heute hier sind.
Ja, mach das auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv. Wir haben auch Freikarten am Ende der Sendung zu gewinnen, da kannst du ja mitmachen. Und ansonsten, oder nächste Woche beim Quiz, beim Mittwoch, gibt es also hier noch die Information, dass Yuji Sakamoto die Silberne Palme erhalten hat in Cannes. Der hat nämlich das Drehbuch geschrieben. Und Ryuichi Sakamoto hat hier tatsächlich einen seiner letzten Soundtracks vorgelegt, bevor er dann leider Gottes ja im vergangenen Jahr gestorben ist. Da kommt auch demnächst ein ganz toller Dokumentarfilm über sein letztes Konzert und hier kann man also seine Soundtrack-Größe nochmal miterleben, mit einem wirklich auch starken Familiendrama vom Meister Hirokazu Koreeda, und er sei euch wärmstens empfohlen. Danke dir. Ja, ich würde ja fast eine Top 3 irgendwie anberaunen, aber ich weiß nicht so richtig. Dadurch, dass jetzt niemand Dream Scenario gesehen hat außer mir, genau, würde ich sagen, behandle ich den dann nachher eher selbst. Und über den anderen dritten Kandidaten, wie ich finde, Radikal, reden wir dann auch noch gesondert. Lasst uns vielleicht wirklich tatsächlich jetzt abbiegen in die
Filmstarts der Woche.
Genau. Und da haben wir hier die große Runde zu Gast. Tatsächlich lange nicht mehr so bunt und groß gewesen, auch wenn Dennis jetzt tatsächlich, glaube ich, was hat Dennis jetzt aktuell geschrieben? Wie ist der aktuelle Stand bei Dennis? Okay, alles klar. Also er kommt nicht mit rein. Das heißt, wir sind also jetzt hier zu sechst immerhin. Oder fünft. Fünft. Entschuldige, Marc, du musst mal schweigen jetzt. Und wir wollen reden über Ghostbusters Frozen Empire. Der zweite Teil des Reboots quasi, nachdem wir ja doch recht angetan waren eigentlich vom ersten Teil, oder? Also dem ersten, der neuesten Neuauflage.
Genau, Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy, wie halt vor...
Je nachdem, wo man wohnt, ne?
Je nachdem, wo man wohnt, wo er dann halt vor 2,5 Jahren rauskam im Kino. Und hier eine neue Crew, eine Ghostbusters-Crew vorgestellt haben, gewissermaßen auf dem Stil von diesen 80er-Jahre Kids-Adventure-Filmen à la Goonies und meine halben Casper und so. Dann halt hier nochmal eine Casper war dann schon in den 90ern.
Casper, ich wollte gerade sagen, du bist nur bei Geistern irgendwie gerade, oder?
Hier dann halt
wenigstens war Dan Aykroyd dabei.
Ja, immerhin. Denn Aykroyd war dabei. Ghostbusters und Casper spielen de facto im selben Universum.
Yeah, I'm afraid of no ghosts.
Genau. Do you know who you should call? Somebody else.
Ja.
Und jedenfalls diese Crew sehen wir, also diese Darstellfiguren, die sehen wir jetzt in Frozen Empire wieder und diesmal versammelt in New York. Und auch dieses Mal haben sie es mit einem komplett neuen Gegner zu tun, einen neuen Geist, der die Welt erfrieren möchte aufgrund, also die Menschen quasi zu Tode erfrieren möchte, aus Angst, erfrieren die halt zu Tode, wie auch immer, gefrieren vor Angst, starr vor Furcht, wie auch immer. Und da sind es nun halt wirklich nur noch die Ghostbusters, oh Gott, Phoebe und Mr. Gruberson und Dan Aykroyd, also Ray Stantz und so weiter, wie sie nicht alle heißen, die jetzt hier sich gegen den Bösen da stellen können.
Ja, aber im Mittelpunkt steht ja wirklich einfach die Familie. Ne? Die Familie Spengler Gruberson, ne? Die hier zusammengekommen sind quasi mit den zwei Kindern, mit Trevor und Phoebe, ne? Sind es die beiden. Und Ja, die steht ja schon im Mittelpunkt. Die stand ja schon im Mittelpunkt des ersten Teils, wie sie halt eben zusammengekommen ist. Und ja, es geht da hier eben zunächst einmal eigentlich eher um eine neue Generation der Ghostbusters.
Ja, im Wesentlichen läuft das hier auf ein Weltbilden, Worldbuilding hinaus. Ne? Also es wird sämtliche Figuren aus dem vorangegangenen Film, außer Buchan Woodbine, der da den Sheriff gespielt hat, sind auch in diesem Film wieder mit vertreten. Dazu kommen halt auch noch neue Figuren, die hier komplett neu vorgestellt werden, neue Infrastrukturen, die hier vorgestellt werden. Letzten Endes wahrscheinlich auch mit der Überlegung, dass man da heraus dann in Spin-offs, Sequels, Serien etc. gehen kann. Das alles bleibt allerdings in sich durchaus abgekapselt, geschlossen. Also es macht in sich dramaturgisch irgendwo Sinn, dass diese Figuren da sind, obgleich der Film vielleicht zuweilen etwas überbevölkert ist. Trotz dessen konzentriert sich dieser Film ganz klar auf einen dramaturgischen Spannungsbogen. Eben, wir folgen hier dem emotionalen Werdegang von Phoebe, die hier wirklich im Zentrum des Geschehens steht. Und der Film kehrt halt auch immer wieder zu ihr zurück und erzählt im Wesentlichen die Erlebnisse und die umfangreichen Geschehnisse aus ihrer Perspektive.
Mhm. Und auch wenn McKenna Grace zwischenzeitlich schon 18 ist, ist also Phoebe 15 erst und noch eine Minderjährige. Und deswegen gibt es da auch durchaus Probleme, dass sie da eben im Dienste der Ghostbusters steht und wird dann eher halt irgendwo auch ein Stück weit da rausgenommen aus diesem Arbeitsverhältnis, familiären Arbeitsverhältnis. Sie natürlich dann durchaus auch beschäftigt, und sie zieht sich dann immer mehr zurück, und es kommt so das typische Familiendrama, womit wir eigentlich schon so ein Stück weit eigentlich, aber ich komme zur Kritik, komme ich dann gleich, glaube ich, noch irgendwie, ne? Da gehen wir dann, biegen wir dann nachher ab, denn es kommen ja noch ich wollte gerade fast sagen, unvorhergesehene Ereignisse, aber sie sind ja doch relativ vorhersehbar. Aber es kommt natürlich dann irgendwann nach einer Stunde oder so auch zum Bösewicht.
Irgendwann oder weniger. Irgendwann, ja. Also das ist ja das, was theoretisch Thema des Films eventuell ist, also was der Filmtitel andeutet mit Frozen Empire. Das spielt erst in den letzten 20 Minuten eine Rolle. Deswegen finde ich den Filmtitel ein bisschen zu groß gewählt. Mhm. Der Arbeitstitel war auch damals Ghostbusters Firehouse. Ist ja eben klassisch, weil eigentlich in allen Ghostbusters-Filmen immer der große Böse.
Stimmt, der Marshmallow Man kommt ja auch erst im Finale dann. Huh?
Ja, das ist ja nicht der große Böse, das ist ja Großer. Also Marshmallow Man ist ja nur eine Reinkarnation.
War das Beeindruckendste auf jeden Fall, ja.
Ja, im zweiten Teil eben Vigo, der aus dem Bild kommt, und der ist auch nur ein paar Minuten da. Also das ist ja eigentlich so klassisch. Mhm. Nur hier wird das eben so groß aufgefahren, um diese... Also man sieht es schon im Trailer, die Stadt wird scheinbar eingefroren. Es ist kein Geheimnis, dass die Stadt scheinbar eingefroren ist, nur dass das alles so wie, naja, also irgendwie nimmt der Film am Ende so richtig Geschwindigkeit auf. Hätte eigentlich noch ein bisschen Zeit gebraucht, obwohl der Afterlife auch ein bisschen tatsächlich 10 Minuten oder 15 Minuten länger ist. Also hier hätten sie ruhig noch was dranpacken können und das ein bisschen dramaturgisch, also das Pacing technisch besser umsetzen können. Also inhaltlich bin ich eigentlich zufrieden mit den Figuren, was alles drin auftaucht. Es wirkt alles nur so gepresst, also weil es eben gegen Ende auf einmal so schnell gehen muss. Und dieses Finale auch nimmt sich auch nicht so richtig Zeit.
Mhm. Die andere Sache ist halt, also ich meine, mit den Figuren und auch mit den DarstellerInnen quasi bin ich auch relativ okay so. Die haben sich ja auch schon, haben wir auch schon im ersten Teil quasi hier auch etabliert. Und Paul Rudd ist halt einfach immer ein Sympathieknochen irgendwo. Ja. Der trägt den Film halt in jedem Fall auch. Aber Carrie Coon als Kaylee Spangler ist auch toll. Und wir haben hier Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, der nachher noch eine Rolle spielt hier als Firemaster. Aber die fast schon so das erste Problem fast des Films, da kommen wir jetzt, vielleicht siehst du das anders, Oliver, aber ich blicke mal zu Toni rüber. Das erste Problem des Films ist für mich ein Stück weit, dass man hier auch wieder, wie im ersten neuen Film quasi, den Spagat zwischen alt und neu versucht, aber es ist für mich hier nicht wirklich funktioniert, nicht so richtig zusammenkommt. Peter Venkman schaut mal ganz kurz vorbei. Da hat man schon gesehen, Bill Murray hatte wahrscheinlich auch nicht so richtig Bock. Der war auch wirklich nur ganz kurz zu sehen. Dan Aykroyd ist derjenige, der wahrscheinlich am meisten Zeit hatte und deswegen halt irgendwie die meiste Screentime auch hat. Und Ernie ist natürlich auch klar wieder auch relativ präsent auf jeden Fall. Aber ich fand... Also diese Sequenzen mit den alten Ghostbusters, das fand ich echt ganz schön bemüht.
Tut mir leid, bist bei mir an der falschen Adresse. Ah, ich bin schade. Nicht bereit, den Film sachlich zu und konstruktiv zu kritisieren.
Nee. Hallo Lars, hier bin ich.
Ah, Flo, wir haben Flo in der Leitung. Hallo Flo. Oder? Also wie ging's dir? Also mir ging's
darf
halt
ich jetzt
so.
Trotzdem gut, noch? Okay.
Nein, nicht wenn du dagegen gehst.
Nee, ich muss, also ja. Ich gebe dir ein Stück weit recht, gerade die Integration der alten Figuren, die war meiner Meinung nach nicht notwendig. Das hat mich schon gestört, als man das beim Trailer gesehen hat, dass die jetzt scheinbar hier doch nochmal eine größere Rolle bekommen als noch im ersten.
Wobei ich hätte
ich hätte das nach Legacy eigentlich einen perfekten Abschluss gefunden, auch für die, wo das so der Staffelstab übergeben worden ist, von der alten Crew an die neue, und dass man die jetzt hier noch mit reingenommen hat, das hätte man sich sparen können, aber diese ganze Filmreihe ist für mich irgendwie so eine Herzensangelegenheit, dass ich sagen muss, da bin ich so bereit über die ganzen, sicherlich ein paar kleine Schwächen, die der Film jetzt hat, auch im Vergleich zu Legacy, so gerne drüber wegzusehen, dass ich fand ihn einfach schön.
Aber da ist halt dann wirklich die Frage, und die stellen wir dann sicherlich auch noch hier in den Raum, die sich sicherlich auch die Produzenten gestellt haben, so, wen sprechen wir mit dem Film an? Ne? Gibt es tatsächlich eine Basis? Gibt es tatsächlich Potenzial an Kinozuschauern in der Millionen, also was jetzt die Einspielergebnisse anbetrifft, Kategorie, die bereit sind, halt eben mit dieser neuen Crew mitzugehen? Oder müssen wir nicht alle Alten auch noch mit ins Boot holen? Ne? Und ja.
Sorry. Ich wollte nicht unterbrechen, doch wollte ich eigentlich. Also ich sehe das so ein bisschen wie Men in Black 2. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Film erinnern könnt aus 2002. Mhm. Und gemäß der Kommentare des Regisseurs oder der Produzenten, wie auch immer, also zu diesem Film, hatte man gesagt, okay, wir nehmen das, was aus dem ersten Film geil war, und transportieren das nochmal in den zweiten Film. Nur wenn du dir den Film anschaust und erweitern das, verstärken das noch ein bisschen. Und wenn du dir den Film anschaust, bekommst du eher das Gefühl, dass die offensichtlich nicht wirklich so wussten, was am ersten Film geil war, und halt alles darüber nochmal in den zweiten Teil transportiert haben. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich so ein bisschen bei Frozen Empire auch. Ne? Die haben halt das genommen, was bei Ghostbusters Afterlife halt richtig gut funktioniert hat, ne? Und haben das halt nochmal in diesen Film mit rübergetragen, verstärkt, und somit wirkt er dann halt hier und da ein bisschen überladen. Ne? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich damit sehe, aber auch da schafft es der Film immer wieder, zurück auf Phoebes Geschichte zu gehen und trotzdem halt so einen dramaturgischen roten Faden zu finden. Es ist ähnlich wie bei Avengers Infinity War, ne? Wo du viele Figuren hattest, die du in diesen Film irgendwie reinbauen musstest. Und am Ende bricht der Film allerdings dramaturgisch das Ganze hier in diesem Fall dann auf die Geschichte von Thanos runter. Also bei Infinity War folgen wir quasi Thanos seinen Werdegang. Und hier ist es halt Phoebe. Und ich finde, ich fand es am Ende gut gelöst.
Nein, weil Ghostbusters muss eigentlich gar nichts. Der muss die ganzen Figuren nicht wirklich vereinen. Bei den Avengers ist das schon ein bisschen was anderes. Da gibt es halt einfach für jeden Superhelden gibt es ein Fanlager. Ja. Da muss halt einfach jeder rein. Und ich würde den Ball jetzt auch mal zu Flo rüberspielen. Was für mich so, ich bin da wirklich die erste Stunde oder so, vielleicht auch die erste halbe Stunde oder so, bin ich echt noch total mitgegangen mit dem Film. Hab also auch gesehen, hier Jason Reitman hat das Drehbuch geschrieben und hat auch so die Regiearbeit dieses Mal an Jill Cannon halt übergeben. Mhm. Jill Cannon hat ja das Drehbuch auch schon beim ersten mitgeschrieben quasi. Aber ich muss halt wirklich sagen, der Film hat mich dann irgendwie so langsam angefangen zu langweilen, weil nichts in irgendeiner Form, was hier an Problemen aufgemacht wird, Also die ganzen Handlungsstränge sind total vorhersehbar, weil wir sie schon tausendmal in anderen Filmen gesehen haben. Das war so mein Gefühl, was ich halt irgendwie hatte. Ich wusste immer, was als nächstes kommt. Es gibt das Drama mit der Tochter. Es gibt diese Situation mit dem anderen Geist, den sie dann trifft. Das sind alles so einzelne, oder auch die Geschichte mit dem mit diesem Ei dann, ne, wo der Böse gefangen ist drin quasi, ne, also diese Kugel, das sind alles so Sachen, ich wusste zumindest wirklich immer, was als nächstes passiert. Und das hat mich so ein bisschen irgendwie verloren dann. Flo.
Ja, also das fand ich nicht mal so schlimm teilweise, dass ich wusste, was passiert. Ich würde ja zurückkommen, ich würde nämlich tatsächlich, ich finde es auch gut, dass Infinity War als Referenz genommen wurde, weil das für mich auch definitiv der schlechtere von den beiden. Ich finde tatsächlich eher, dass dieses Drehbuch einfach für mich das hat irgendwie keine stringente, krasse Handlung. Weil es gibt so viele Handlungsstränge und viel zu viele Charaktere, die alle irgendwie im Nichts verlaufen. Man merkt zwar, dass sie irgendwie irgendwie versucht haben, den Fokus auf Phoebe zu legen, aber auch da, du hast ständig, also alles, was mit Ray passiert, ist irgendwie gefühlt so ein extra Ding. Dann hast du noch Finn Wolfhard, den finde ich ein bisschen unsympathisch, deswegen aber auch der hat auch einen Nebenstrang, der aber komplett irrelevant für alles ist.
Der Sohn der Familie. Und das war halt auch so ein Ding, weißt du, der hat da seinen Geist irgendwie in der Attic und das war auch so völlig vorhersehbar irgendwie.
Ja, also ich meine, da hast du halt gemerkt, sie wollen halt den Geist unbedingt einbauen, ne, weil das ist halt... Ja, es ist halt Slimer, es ist der Fanliebling. Ich find's auch, also ich muss zumindest sagen, ich fand's effekttechnisch ziemlich geil. Also der erste Shot im Film sah hässlich aus. Diese Rückblende, die man da bekommt. Aber ansonsten, die Geister fand ich großartig.
Dass ja, da wieder, absolut.
Dass Slimer eine Puppe war, dass Garaka eine Puppe war, diese ganzen Sachen, sah richtig gut aus. Aber ich dachte mir so, trimmt das doch down. Ich war am Ende fast schon geschockt, dass da nur zwei Leute am Drehbuch standen, weil es sich angefühlt hat wie so ein Drehbuch von 4 bis 5 Leuten, die halt irgendwie dran rumdoktoren und jeder eine andere Idee hat irgendwie. Und ich glaube auch, dass es halt ein ganz großes Problem ist, dass irgendwie alle steil gegangen sind auf die Alten, weil die eigentlich im letzten Film halt schon abgehandelt waren. Und das wäre, ich glaube, es hätte dem Film sehr gut getan, wenn vielleicht maximal noch Winston als Geldgeber im Hintergrund ist und ansonsten halt keiner wirklich von den alten Leuten dabei ist und die halt alle irgendwie, dass du dich halt voll fokussierst auf die neuen 4, 5 Charaktere und halt nicht am Ende einen Cast hast, also Charaktere hast, um die du dich kümmern musst, die, glaube ich, zweistellig sind. Es sind, glaube ich, 11 oder 12 Charaktere am Ende, die irgendwie was abbekommen wollen. Und das ist gerade für die Laufzeit und für die Größe des Films einfach deutlich zu viel.
Na, wo du dann tatsächlich da, wo sich tatsächlich dann daraus auch noch eine andere Herausforderung ergibt. Ne? Du hast jetzt gerade eben so ein bisschen die Ausstattung auch mit angebracht, Florian. Der Film ist ja primär ein Studiofilm. Also die haben die Außensequenzen original in New York gedreht und sind dann allerdings für die Studiosequenzen nach London geflogen. Dort in ein Studio halt rein und haben dann sogar auch dieses Feuerwehrhaus in einem Studio komplett nachgebaut. Und somit findet dieser Film eine ganze Menge in geschlossenen Räumen statt. Ne? Also auf der einen Seite kommt da so ein bisschen so eine klaustrophobische Atmosphäre auf, was jetzt für einen Gruselfilm jetzt wahrscheinlich jetzt noch nicht so unendlich schlecht ist. Ne? Auf der anderen Seite vermisste das dafür, dass dieser Film eigentlich in New York spielt, vermisse das für mich so diese so ein bisschen so ein opulentes Bild, ne? Das ist, und da hast du dann halt wiederum das Problem, ne? Du hast mehr Darsteller, die musst du dann wiederum bezahlen, anstelle dass du jetzt dasselbe Geld dann investierst, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Außenshot in New York zu drehen.
Ne? Das stimmt. Das ist wenig Stadt. Und was Robert auch schon meinte, also ich habe tatsächlich im Film auf die Uhr geguckt, weil, wie gesagt, jeder hat ja im Trailer die Bilder gesehen vom Strand, der mit Eis überdeckt wird und alles. Das passiert 20 Minuten vor Schluss. Und das hat mich tatsächlich auch sehr geärgert irgendwie, weil ich dachte so, ihr schreibt Frozen Empire drauf und es wird alles im Marketing darauf gesetzt, auf dieses New York ist eingefroren. Und man kriegt halt voll den Eindruck, dass das halt die Ausgangslage ist einfach. Und dann dauert es halt bis 20 Minuten vor Schluss, wo das passiert, wo ich mir jetzt denke, ja, Vigo kommt auch erst am Ende aus dem Bild raus und Gozer ist auch nur im ersten Teil, die ersten 5 Minuten wirklich zu sehen, die letzten 5 Minuten meine ich so, aber trotzdem haben die beide von Anfang an des Films, in den ersten beiden Filmen auch, viel mehr Einfluss einfach auf das, was passiert. Du hast die ganze Zeit irgendwie so ein Ausgangssetting, wo halt diese Bedrohung im Hintergrund schwelt und halt am Ende dann der große Kampf stattfindet. Und hier hast du aber auch so, die ist gefühlt immer so am Rande da. Und dadurch, dass halt Phoebe und die alle so viele Nebenstränge haben, wird es immer weiter nach hinten geschoben. Und wenn es dann kommt, ist es halt in 5 Minuten gefühlt zu Ende. Das hat sich für mich irgendwie auch sehr gerusht angefühlt. Was ich sehr schön fand tatsächlich, ist die, die Side-Story von Phoebe, also die Liebesgeschichte im Film, die fand ich tatsächlich sehr süß. Also
ja,
ich
glaube,
ich
habe mit Robert
danach gesprochen, dass, wo wir so waren, weil wir auch, ich war nämlich auch währenddessen ein bisschen unsicher, ob es jetzt nur eine Freundschaft sein soll, aber wir waren uns am Ende auch einig, es soll auf jeden Fall eine Liebesgeschichte sein.
Nee, ich finde das schon ziemlich offensichtlich und ich finde es auch gut, dass es drin ist und es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass es irgendwie in so einer großen Produktion eine queere Liebesgeschichte gibt. Aber sie wird halt nicht auserzählt, ne? Es ist halt, ja, bleibt halt dann irgendwann auf der halben Strecke.
Ich fand das eigentlich wirklich gut auserzählt und genau, also das ist am Ende wird das ja gelöst. Und
ja, aber also Entschuldigung, aber ja, da lief dann wirklich für mich, ich habe einfach vielleicht zu viele Filme geguckt, so, aber es lief für mich halt wirklich auch alles irgendwie genau so, wie ich mir das gedacht habe und erwartet habe, dass, ne?
Ja.
Und ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern.
Also für mich nicht. Da muss man allerdings auch ganz klipp und klar sagen, das ist irgendwo die Zeit der Zeit. Ne? Also Kreativität in Filmen heutzutage, das ist gerade im Mainstream. Das ist jetzt eine Erwartungshaltung, die kann man jetzt in dieser Preisklasse nicht mehr
äußern. Nein. Also das würde ich so nicht sagen, weil du kannst ja, du musst ja nicht zwingend super kreativ sein in dem, was du erzählst, aber wie du es umsetzt oder sowas. Also es muss ja nicht alles von vornherein super offensichtlich dann sein, weil ich habe den Charakter auch gesehen, ich fand das süß, aber es war halt, finde ich, von vornherein klar, für was dieser Charakter am Ende da ist
für mich
und was
der nicht
tun wird.
Also ich konnte es echt nicht nicht nachvollziehen und ich fand dann auch diese Wandlung, wie das letzten Endes dann gemacht wurde, ich fand das sehr überraschend. Also ich habe das nicht vorhersehen können. Also ich fand das jetzt nicht in Form von überraschend wie na hoi, sondern eher in der Form von so geht das jetzt also. Ne? Und ich fand gerade in diesen Szenen, gerade auch wo dieser Höhepunkt dieser Beziehung kommt, da hat der Film auch seine stärksten Momente. Ne? Und das ist, ich fand's gut.
Also ich fand's auch sehr gut.
Ja.
Bin genauso dabei. Ich kann auch nichts dagegen. Ich kann über alles auch hinwegsehen, weil ich weiß, der ist ein bisschen überladen, der Film, und hat so seine Sachen. Gerne hätte das Finale ein bisschen länger sein können, dass die Bedrohung noch ein bisschen stärker ist, dass die eventuell in dieser Eis eingefrorenen Stadt unterwegs sind und vielleicht von dort aus noch zu Hauptgebäude müssen. Leider ist es andersrum.
Das sind aber, wenn du mich fragst, alles Themen, die ein Stück weit Geschmackssache sind. Also du wirst dann auch immer jemanden finden, der das gut findet so. Ich finde, wirklich vorwerfbare handwerkliche Fehler sehe ich hier nicht viele.
Außer
vielleicht, dass vielleicht eine Rutschstange abgesägt wird und zwei Minuten später jemand an dieser Stange runterrutscht.
Halt, stopp!
Aber
das ist tatsächlich, da wurde ich auch direkt nach dem Film drauf angesprochen, man sieht vorher im Film, dass es auf jeder Seite eine Rutschstange gibt.
Ja, aber alle beiden werden danach nochmal benutzt.
Das ist ja, was mir aufgefallen war, es gibt eine Sequenz, da sind Dennis und ich dann auch eher darauf gekommen, dass hier durchaus auch die ein oder anderen Schnitte gemacht wurden, Sachen, die halt irgendwie rausgeschnitten wurde. Es kommt dann irgendwie zu dieser Sequenz dann am Schluss, wo ne, sie da, ich kann es jetzt eigentlich nicht großartig spoilern, aber es taucht dann halt eben diese Freundin auf, diese eine von den vielen Nebenrandfiguren quasi, die dann da den Tag rettet in dem Laboratorium und dann halt sagt, dann als die Eltern kommen, ich habe versucht, sie davon abzuhalten, aber sie hat ja nicht versucht, sie davon abzuhalten, weil die Sequenz ist halt irgendwie nicht im Film drin gelandet. Also es ist halt, mehr kann ich jetzt hier nicht andeuten, wir sprechen wahrscheinlich später nochmal drüber. Aber es ist so, als sie, ne, den Körper da, ihr wisst schon.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Ich dachte gerade, du meinst eine andere Szene, wo wenn Bill Murray dabei ist und irgendwie Schnitt, wir sind zwei Sekunden woanders, steht auf Bill Murray, er hat auf einmal Protonpäckchen und Sonnenbrille im Gesicht, obwohl man davor keine Sonnenbrille gesehen hat oder so.
Ja, das ist halt so, das schenke ich dem Film. Das ist geschenkt.
Bill Murray, ne? Der ist einfach nur zu cool.
Ja, der ist so cool, um so einen ganzen Film zu sehen zu sein. Der hat halt seinen Auftritt dann halt. Ne? Bill Murray lässt sich, glaube ich, auch nur noch für einen Auftritt bezahlen. Ja, also mit Dennis habe ich auch danach gesprochen und wir haben uns halt wirklich angeguckt und die Stirn gerunzelt und haben uns gedacht, also was haben wir da jetzt gerade gesehen? Wir waren halt beide nicht so richtig angetan, aber trotzdem möchte ich Toni die abschließenden oder euch hier zumindest in der Runde, die ja doch sehr positiv gestimmt ist, abschließende Worte überlassen.
Ja, es ist, wie ihr gesagt habt, der Film hat Schwächen, keine Frage, nüchtern betrachtet, absolut, aber ich bin da nicht zu einer sachlichen Kritik fähig bei dem Film, das muss ich dann auch ganz ehrlich gestehen, weil mich der erste Legacy schon so wirklich am Herzen gepackt hat, und da haben sie hier nicht genug falsch gemacht, um das Gefühl bei mir zu zerstören, sondern ich muss wirklich sagen, ich hab's sehr genossen. Ja, der ist nicht ganz so gut wie Legacy, aber der fügt sich, finde ich, nahtlos in diese Qualität und Kontinuität der Ghostbusters-Filme ein, sowohl aus den 80ern als jetzt auch an Legacy anknüpfend. Und deswegen kann ich nur sagen, ich fand ihn schön, einfach schön. Und glaube, wer so ein bisschen wie Olli und ich an den alten oder allgemein an diesem Ghostbusters-Franchise hängt, der wird mit diesem Film, von diesem Film nicht enttäuscht sein.
Auf alle Fälle, ja. Ich war sehr zufrieden. Der Film hat genau abgeliefert, da wo er abliefern konnte. Also war jetzt kein absolutes Super-Ding, aber der hat das, was er gemacht hat, hat er genau so gemacht, wie er es machen wollte. Ne? Ist recht kinderfreundlich im Endeffekt gemacht und ich kann da nichts dagegen sagen. Ich kann den Film nicht für etwas kritisieren, dass er genau das ist, was er halt sein will.
Kann man jemanden für kritisieren.
Es ist, wie gesagt, er macht sein Ding, er ist gut. Ich fand ihn genauso wie Tone, ich fand ihn schön. Ne? Es gab so die ein oder anderen Sachen, aber alles in allem.
Man wird richtig auch rumgenommen von der Musik halt, weil auch wie im Afterlife, auch hier ist die Musik, obwohl es von verschiedenen Leuten gemacht wurde, wirklich wie komplett die Originalmusik. Also man hört da gar keinen Unterschied, diese Komponisten haben sich da wirklich komplett, dass die im Original im selben Ton bleiben und gar nichts anderes versuchen. Die haben wirklich die Originalmusik komplett neu interpretiert und es klingt einfach komplett, wenn man alle guckt, haben die eine Musik. Obwohl es immer andere Komponisten sind. Das ist krass, ja.
Dario Marianelli ist ja auch Oscar-Preisträger und hat schon viele Soundtracks gemacht, zu einer Kanarienina, zu Abbitte und Stolz und Vorurteil, unter anderem also den Joe Wright-Filmen, aber auch größere Dinge, wie zum Beispiel Ein Junge namens Weihnacht. Und der war ja tatsächlich auch von dem Regisseur Jill Cannon, der jetzt hier auch Ghostbusters Frozen Empire inszeniert hat und auch mitgeschrieben hat. Ja,
ich wünsche mir eine Extended-Version, einfach nur mal so. Wenn du mich hörst, Regisseur, Extended-Version bitte.
Vielleicht macht das dann alles ein bisschen mehr Sinn, aber gut. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, wie der Film sich auch schlagen wird an der amerikanischen Kinokasse, Flo, ob wir da noch mehr sehen werden.
Aktuell glaube ich nicht so gut.
Ja.
Ich glaube, Previews waren in Amerika unter 5 Millionen und der Film hat 100 Millionen gekostet.
Ja, auch Afterlife hat schon nicht so gut funktioniert an den Kinokassen. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass das wird dann wahrscheinlich auch der letzte Eintrag in dem Franchise dann sein.
Schauen wir mal. Wir sind 8 Jahre oder sowas. Mir ist übrigens gerade noch aufgefallen, Toni ist das perfekte Beispiel, warum die Umbenennung vom letzten Film ins Deutsche Schwachsinn war. Warum man nicht einfach Afterlife gelassen hat, verstehe ich bis heute nicht. Weil Legacy und so.
Ja, aber das hat irgendwie so ein Geschmäckle im Deutschen.
Ja, das fühlt sich halt komisch an, weil halt Legacy für, glaube ich, deutsche Leute anscheinend das schwierigere Wort ist zu aussprechen. Das finde ich irgendwie, verstehe ich dann einfach nicht.
Naja, gut, aber wie gesagt, Schwamm darüber, das ist ja alles jetzt schon alter Kram quasi. Jetzt gibt es also Frozen Empire und das heißt genauso wie im Original Ghostbusters. Und zumindest ein bisschen. Ein bisschen versöhnt haben mich ja die kleinen Marshmallow-Man.
Oh ja, die waren geil.
Aber das ist auch wirklich easy bait. Also pack ein Rudel von süßen Marshmallow-Man in den Film rein und
die sich selber
auch schon
umbringen.
Viel abgeholt, glaube ich. Ja.
Suizidgefährdet. Aber die sterben nicht, die grinsen dann immer.
Nö, genau. Weiter, ne? Die sind weiterhin gut drauf. Gut, also ist sowieso überall zu sehen. Ihr kommt gar nicht dran vorbei. Ghostbusters Frozen Empire ab dieser Woche im Kino und auch in 3D, ne? Nicht? Gibt es denn noch in 3D?
Nee.
Gibt es sowas noch? Nee?
Nein, keiner möchte 3D, Lars.
Weil die jetzt immer 2D dazu schreiben, deswegen bin ich immer so total irritiert. Also 3D ist alt quasi. 3D ist 2021, jetzt also nicht mehr. Gut, dann ist das halt so.
Die pennen wohl alle.
Ja, oder sie sind blau.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax und auch den angeschlossenen Radio Fratz Hörfunkanstalten. Und wir reden über einen Film, der in dieser Woche neben vielleicht dem gerade besprochenen Ghostbusters Frozen Empire den größten Start hat. Er läuft alleine hier bei uns in der Region in insgesamt 8 Kinos an. 2, 4, 6, 8. Ja, es sind 8. Ich habe es nochmal durchgezählt. Also sowohl in Multiplex-Kinos als auch in Programmkinos. Und ob es sich lohnt, das kann uns der Marc jetzt erzählen, denn du hast Olala gesehen. Wer ahnt denn sowas? Die neue Culture-Clash-Komödie mit Christian Clavier, mit dem wir ja bereits 2 Auflagen des Monsieur Claude hatten. Monsieur Claude und sein großes Fest, Robert.
Oh ja, es war
ist immer noch traumatisiert.
Ja, das war so ein Rassismusfilm halt. Also nicht zu empfehlen.
Nee.
Genauso wie mit denen, wo er da als Minister sich die Ausländer reinholen will. Und das war genauso schlimm. Also bis jetzt noch nicht so gut. Die letzten Einträge von ihm alle nicht so gut.
Ja, genau. Monsieur Claude hatten wir also jetzt schon. Das war
hereinspaziert war das, genau.
Ja. Ja, ja. Also es ist alles nicht so prickelnd. Es findet es schon ein bisschen schwierig so. Ich meine, für die französische Gesellschaft wollen wir jetzt nicht großartig reden und warum Marie Le Pen so einen großen Zulauf hat und so. Das führt jetzt vielleicht zu weit im Rahmen einer Komödie, über die wir sprechen wollen. Aber Olala übernimmt dieses doch sehr erfolgreiche Konzept seiner Vorgängerfilme, auch wenn Monsieur Claude jetzt hier nicht die Hauptrolle spielt.
Genau, also der Film handelt von 3 Pärchen. Alice Bouvier Sauvage und François Martin sind ein Paar und die Familien beider sind ziemlich unterschiedlich. Sie könnten unterschiedlicher sein, aber ja, Familie Martin, da hat der Vater ein sehr mehr oder weniger gut laufendes Autohaus und verkauft dort nur französische Peugeots. Und Familie Bouvier Sauvage besitzt ein riesiges Anwesen und seit Generationen sind sie auch Weinhersteller und haben im Keller auch einige Schätze an altem Wein aus vergangenen Jahrhunderten rumstehen. Das verliebte Paar aus beiden Kindern organisiert ein Treffen, damit sich beide Elternteile mal kennenlernen. Und das findet auf diesem Anwesen der Bouvier Sauvage statt. Und dort wird ihnen eröffnet, dass sie heiraten wollen. Und ja, die eine Familie freut sich, die andere ist nicht so erfreut. Familie Martin freut sich total. Und vor allem Frédéric Bouvier Sauvage, der Vater von Alice, kann es nicht fassen und versucht, ja, seinen Unmut darüber auch auszulassen und will seine Tochter von dieser Heirat auch noch abhalten. Und um das Kennenlernen ein bisschen aufzulockern, haben Alice und François DNA-Tests von ihren Eltern besorgt, sich heimlich beschafft, im Bad aus Kämmen Haare geklaut und sowas und wollten damit mehr über die Abstammung erfahren.
Da bricht bestimmt Freude aus.
Ja, es sind erstmal alle gespannt und alle sind natürlich, also vor allem Frédéric Bouvier Sauvage ist sich sicher, dass er jahrhundertelanges aristokratisches Blut in sich trägt. Und ja, die Ergebnisse sprengen dann die Zusammenkunft und es geht los mit einem Feuerwerk aus Ressentiments, Vorurteilen und so weiter, wie du schon befürchtet hast.
Ja. Sind die begründet, die Vorurteile, ist dann die Frage. Oder sind das wirklich nur richtige Vorurteile
und Klischees? Das sind Klischees, Ressentiments, die eigentlich, also ich glaube heutzutage sind die eigentlich schon längst begraben, selbst irgendwie sehr ziemlich konservativen Politiker.
Das dachte ich bei den vergangenen Filmen auch, dass das schon lange begraben ist, aber ja. In Frankreich scheinbar noch nicht so.
Und das ging auch schon los ich habe den Trailer im Kino schon davor ein paar Mal gesehen und dachte mir dann auch schon, als der erste Witz über irgendwelche Deutsche kam, dachte ich mir, oh Gott. Also der erste Witz im Film kommt von dem Martin, der Autoverkäufer, der rät seinen Kunden dann, keine deutschen Autos zu kaufen, und in Deutschland will auch keiner leben und so. Das war auch ganz lustig und ich habe dann auch gelacht, aber es geht dann ständig weiter. Also es gibt keine Pause von irgendwelchen Pointen mit irgendwelchen Klischees und man, ja, die Eltern reagieren alle unterschiedlich und versuchen sich im Verlauf des Films, versuchen sich dann alle irgendwie den Verhaltensweisen anzunehmen, die Stereotyp über diese bestimmten Menschengruppen halt angenommen werden. Es gibt jemanden, bei dem kommt raus, dass er natürlich deutsche Vorfahren hat und lässt natürlich alles raus, was an deutschen Klischees gibt. Es gibt eine, die, der wird voraus, oder wird gesagt, sie würde des britischen Adelsgeschlechts abstammen und versucht sich dann wie die Clean zu verhalten. Und ja, es werden, wie gesagt, alte Klischees aus der Mottenkiste geholt, die schon längst überwunden zu sein schienen. Beispielsweise gibt es einen, da wird irgendwie das Verhalten, wie sich Native Americans vorgeblich verhalten würden. Also das macht, glaube ich, keiner mehr. Also ich weiß nicht, das war vielleicht...
Worauf will der Film denn dann am Ende überhaupt hinaus? Also was ist denn der Anlass des ganzen Films, da das aufzurütteln? Also wo will der damit hin?
Ich glaube, die Moral soll sein, irgendwie, dass jeder Mensch seine Ecken und Kanten hat und trotzdem geliebt werden kann, auch egal, woher er kommt. Und irgendwie so dieses, man bekommt irgendwie so über die 90, oder der gibt 92 Minuten, man bekommt die ganze Zeit eingeprügelt so, jeder Mensch ist gleich und egal, wo du herkommst.
Das ist doch eine tolle Message.
Ja,
macht der Film das nicht?
Einfach offensichtlich. Und... ja, also er hatte einen genauso Humor wie diese ganzen Monsieur Claude-Filme und ja, so diese Integrationskomödien, so die dieses Besondere an Menschen irgendwie herausstellen wollen. Und das, ja.
Ja, das fühlt sich immer, also bei dem letzten Film, den ich eben gesehen habe, fühlt sich das eben alles so, fühlt sich immer so leicht falsch an. Also man hat scheinbar irgendwie, wollen die da sich nur lustig machen, aber es fühlt sich gar nicht lustig an. Es ist irgendwie alles unangenehm. Genau. So fühlt sich das eigentlich immer an und dann weiß ich nicht, was wollen die jetzt mir damit sagen?
Ich glaube, der Film geht gut als Wohlfühlfilm durch für Menschen, die sich irgendwie ja moralisch überlegen über andere fühlen. Also so Linksliberale, die sich halt erhaben fühlen gegenüber Konservativen und Menschen, die eben noch Vorurteile haben und lachen halt über die. Und ja, es macht keinen Spaß, den Film zu schauen. Er ist auch total vorausschaubar. Also jedes, wenn irgendwie ein Stückchen vorgelegt wird, weiß man sofort, was passiert, wie sich die Menschen wohl verhalten werden. Und ja, es...
Also es klingt nicht nach einer großartigen Empfehlung. Es klingt so, als wäre es eine Befürchtung von mir, wie die, die ich auch zuletzt gesehen habe, in der, dass die da in dem Fahrwasser mitfahren.
Ja.
Und in Frankreich standen wir für sehr gute Filme und hatten auch mal gute Komödien. Aber irgendwie, gerade mit Christian, hängen die alle immer in dieser selben Sache. Also der sucht sich scheinbar die Drehbücher dann auch danach aus und scheinbar, ja.
Ja, es lässt tief blicken, ne? Also der Regisseur hatte Little Dudu gemacht, der noch ganz nett war. Das war ja hier damals mit Kat Merat. Eine ganz schöne Komödie. Ja, aber hier hat man wahrscheinlich einfach eher auf das ja Funktionierende, ich meine, warum auch nicht, ne? Weil es funktioniert ja offensichtlich an der Kinokasse, auf das funktionierende Prinzip von Monsieur Claude gesetzt. Und oh la la, wer ahnt, denn sowas ist dann halt eben auch genau das, nämlich ja eine Komödie im Fahrwasser dieses Erfolgs. Zu sehen diese Woche überall, oh la la. Nee, dann schaut euch doch einfach lieber Dream Scenario an, denn der läuft ebenfalls in dieser Woche an und ja, Robert, du wolltest ihn ja auch sehen, ne? Also, ich irgendwie gelesen hatte, so Nicolas Cage macht einen A24-Film.
Ja, und ich habe auch jeden Trailer bis jetzt vermieden. Ich habe nur gesehen, wie er aussieht und einfach so ist ein Bild und das dachte ich, geil.
Ja.
Das wird's.
Absolut, würde ich mal so sagen, erfüllt all seine Erwartungen, sowohl an die Fans von Nicolas Cage als auch an die Fans von A24-Filmen. Es ist jetzt kein Übermeisterwerk oder so, aber es ist ein unglaublich schön weirder, seltsamer Film von Christopher Borgli, der schwedische Regisseur, glaube ich, ist er, ne? Sick of Myself hat er auf jeden Fall gemacht. Und das war ja auch so eine ziemliche, ja, schön schwarzhumorige Komödie in den vergangenen Jahren über eine junge Frau, die Norweger ist, ja genau, die ist so hypochondiert quasi, um im Mittelpunkt zu stehen. Und im Mittelpunkt stehen will Paul Matthews also überhaupt gar nicht, im Gegensatz dazu. Paul Matthews ist ein unscheinbarer Mann, Ende 50, der mit seiner Frau und zwei Töchtern in der Vorstadt lebt. Beruflich doziert er wenig mitreißend an einer Uni, wo er die Studierenden kaum für sein Biologiestudium dort halt begeistern kann. Doch dann geschieht etwas Merkwürdiges. Paul erscheint ihm bekannten und unbekannten Menschen auf einmal in ihren Träumen. Dort taucht er als unbeteiligter Zaungast auf, der selbst in gefährlichsten Situationen niemals eingreift. So sieht er sich überhaupt nicht eigentlich, als er das hört. Er fühlt sich geschmeichelt durchaus davon, dass er da plötzlich irgendwie als Darsteller in den Träumen von anderen Menschen auftaucht. Aber er sieht sich eigentlich immer eher so als aktiver Typ, was er eigentlich gar nicht ist. Er ist halt eher so ein schluffiger, piefiger, ja, Lehrer-Typ halt so, ne? Und dann geht das Ganze quasi viral und der Durchschnittstyp wird hier zum weltweiten Phänomen, soll Werbestar werden und vieles mehr. Und das schmeichelt ihm doch auch ziemlich, also er ist dann schon ziemlicher Narzisst, das merkt man dann schon. Doch dann wird sein Traumabbild plötzlich aktiver. Und Pauls Leben nimmt eine neue, etwas unheilvolle Wendung. Der norwegische Regisseur Christopher Borgli knöpft sich in seinem Hollywood-Debüt hier also die Schattenseiten plötzlichen Ruhms vor. Bestechend ist dabei zum einen die originell absurde Grundidee, die sehr stark irgendwie an Filme wie Being John Malkovich oder Vergissmeinnicht erinnert. Filme, die auch die vierte Wand brechen, die sehr schön verspielt hier mit der Filmerzählung auch umgehen. Das schafft dieser Film halt auch wirklich sehr toll. Es ist auch schon ein Nicolas Cage-Film, aber weniger jetzt ein Nicolas Cage-Film als der letzte Nicolas Cage-Film, bei dem wir ihn ja quasi als Personifizierung seiner selbst gesehen hatten. Nee, hier ist es subtiler, hier ist es besser gemacht, finde ich. Das ist schon eine Rolle, die total auf ihn maßgeschneidert wurde, wie ich finde, und die ja auch ganz grandios hier wirklich ja, bewältigt, muss man sagen. Aber anders als bei Massive Talent finde ich das hier halt eben nicht bemüht, sondern wirklich sehr erfrischend, wie das Ganze erzählt wird. Und das Ganze ist vor allen Dingen halt wirklich auch eine ziemlich böse Satire, die ja beispielsweise eben auch im Stile von den Filmen von Charlie Kaufman und den Drehbüchern von Charlie Kaufman halt hier eben inszeniert ist. Adaptation hat er ja gemacht, Being John Malkovich halt eben. Und ja, wer das mag, wer diese Art von Kino mag, diese Art von verspielter Erzählung, dem sei Dream Scenario auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Ein Film, der immer wieder überrascht, vor allen Dingen auch, weil ja, es ist keine leichte Komödie, so viel kann ich schon mal sagen. Das ist ja das Einzige, was ich irgendwie hier noch vorweg schicken möchte. Der Film ist durchaus auch handfest in seinem Verlauf. Aber gut, das ist man bei A24 ja durchaus auch gewohnt. Dream Scenario läuft ab dieser Woche.
Der größte Feigling, der mir je begegnet ist. Dieser Mann war unbewaffnet.
Er hätte sich eben bewaffnen sollen, bevor er seinen Saloon mit meinem Freund schmückt.
Jo, ihr seid immer noch hier bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir sind mittendrin in den Filmstarts dieser Woche und wollen über einen Film reden, der mich wirklich total begeistert hat. Da hast du absolut recht gehabt, Robert. Also da.
Ich wusste, das ist ein Film für dich. Also ich fand ihn ja auch großartig, weil er hat mich ja zerschossen, ja. Weil ich ja mitleide mit solchen Filmen.
Ja, war ich natürlich dann auch groß begeistert, dass der dich tatsächlich dann auch abgeholt hat in jedem Fall.
Ich habe auch vorhin gesehen, wo wir vorhin von dem anderen Regisseur geredet haben, also Shoplifters habe ich damals auch sehr hoch bewertet, aber es ist einfach so, die Filme nehme ich auf eine tiefe Ebene mit, nach unten, was ich nicht selber fühlen will, weil ich genug Schlimmes fühle und dann zieht der Film ja mich nochmal runter. Das ist nur der Grund. Ich sehe nicht, dass die Filme schlecht sind. Die Filme sind gut. Ich brauche aber nicht diese negative Energie, die die mir mitgeben.
Ja, wobei dieser Film ja tatsächlich natürlich alle Voraussetzungen hat, um einen runterzuziehen, denn er spielt in einer armen Region in Mexiko und wir wissen alle, wie die Situation in Mexiko ist. Die Gewalt auf den Straßen, die Bandenkriege der Drogenkartelle sind eigentlich, ja, machen einfach das Leben dort absolut hoffnungslos, vor allen Dingen für die schwächsten Glieder dieser Gesellschaft, nämlich für die Kinder. Und die werden halt eben vom Fleck weg schon ganz jung von der Straße quasi rekrutiert, um Botengänge zu machen, um Drogen zu schmuggeln, und geraten damit halt wirklich dann mitten rein in diesen Krieg. Und dann kommt da ein idealistischer Lehrer, nämlich Sergio, der etwas daran ändern will, der in dieser Grundschule etwas bewegen will. Er hat sich ja tatsächlich selber dort freiwillig für entschlossen, da seinen Dienst zu tun.
Ja, und das basiert auch noch alles auf wahren Begebenheiten.
Das sollten wir auf jeden Fall vorwegschicken, das ist sehr wichtig.
Und erstmal sieht man auch, dass das bei dem Direktor nicht so gut ankommt, bei dem muss er sich auch ein bisschen so reinhauen. Aber das, was ich sehr cool fand eben, der hat, also ich dachte, oh nee, ich hatte erst das Gefühl, oh nee, kommt der Film jetzt mit klischeebehafteten Figuren um die Ecke. Aber dann war es halt so, dass zum Beispiel dieser Lehrer, der Direktor eben einfach doch auch nur einfach nur ein Mensch ist und so ein bisschen dann auch so ein bisschen versteht, was er will und nicht einfach so ein harter Knochen ist, der einfach irgendwie alles ablehnt, wie man halt so manchmal bei solchen Filmen manchmal kennt. Und das war eben angenehm zu sehen, dass es einfach, oder dass eben, wenn der eine Schüler, der sich auf einmal für die Schule begeistert, doch noch sagt, ich will doch ein bisschen länger bei der Schule bleiben und so. Und das war alles so, ja, so natürlich, also nicht so filmklischeehaft, wie es manchmal auch solche Filme oft machen oder gemacht haben. Es gibt ja auch viele Filme, sag ich mal, die im Gangmilieu in L.A. spielen und so, die auch solche Themen behaften, ne, mit Jugendkriminalität, dass die langsam in die Sachen reinrutschen, ob es Boys in the Hood und so weiter, die ganzen Sachen sind. Und da ist immer Angst, hat man immer Angst, dass vielleicht was in Klischees reinrutscht. Aber hier werden eigentlich alle Figuren so als Menschen gezeigt, wie sie auch sind. Und es wird nicht klischeehaft.
Ja, weil dieser Film halt eben auch ja nicht nur ein Elendsfilm ist irgendwie oder ein Film ist, der eben dieses Elend zeigt, der vielleicht dann auch nur eine gewisse Zielgruppe anspricht, die sich dafür interessiert, wie die Situation in Mexiko ist, sondern der Film kann auch ganz, ganz viel sagen über uns und über unser Bildungs- und unser Schulsystem. Jeder, der das in einem eigenen Leib erfahren hat, sei es nun also auf der einen Seite, weil er selber irgendwie vielleicht sogar gerade noch in der Schule ist, also wir reden gerade vor allen Dingen über das kontemporäre Schulsystem oder halt eben Kinder hat, die in diesem Schulsystem sind, der weiß, dass das alles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und das weiß auch Sergio, denn Sergio hatte, das kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, es kommt erst im weiteren Verlaufe des Films, aber er hatte einen Nervenzusammenbruch in seiner Schulkarriere und sich deswegen halt entschlossen, hier etwas zu bewirken und halt wirklich etwas zu tun mit seiner Profession. Und er geht in diese Klasse und stellt die Schüler vor die Herausforderung oder fordert sie heraus, selber zu lernen, sich für etwas zu interessieren und selber Problemen, Lösungen zu finden, gemeinsam. Und wie er das macht, ist einfach großartig, finde ich. Da kommt er rein und worüber wollt ihr denn reden? Oder was wollt ihr denn heute lernen? Nichts. Okay, dann lernen wir also jetzt nichts. Setzt sich hin, schlägt seine Zeitung auf, dann wirft ihm einer der Schüler, natürlich wie das halt immer so ist, einen Stift gegen die Zeitung. Und er lässt alle die Stifte hochhalten, um herauszufinden, wer es war. Und holt den Schüler dann zu sich, holt ihn hinter seine Zeitung und sagt ihm, ich weiß, wie das war. Ich war auch immer der Klassenclown in der Klasse. Ich war auch immer der Clown in der Klasse. Soll ich dir was sagen? Ändere dich bloß nicht. Ja. Und es ist so toll. Es fasst so diesen Film zusammen. Es fasst so diese Art und diese Herangehensweise von Sergio halt zusammen, die Schüler und Schülerinnen, die Kinder und Jugendlichen dort halt ernst zu nehmen. Und ihnen, ja, also die Grundvoraussetzungen, die er halt eben hat, die er bei einem YouTube-Video mal gesehen hat, also diesen Lehransatz halt beschreibt. Jedes Kind hat das gleiche Potenzial. Jedes Kind ist in der Lage, das Gleiche zu leisten und das mit den Chancen, die es hat, halt eben auch das Gleiche zu machen im Endeffekt. Wenn du ihnen die Chance gibst, ein Kind, was halt hier in der Region aufwächst quasi und alle Möglichkeiten hat, sich den Beruf aussuchen kann, den es irgendwann mal erlernen wird und sich für die Dinge zu interessieren quasi, ist natürlich den Kindern dort in Mexiko voraus, die einfach nicht auf dem gleichen Lehrstand sind natürlich. Aber jedes Kind hat halt wirklich das gleiche Potenzial, hier was Großes zu werden und halt wirklich seinen Traum auch auszuleben, weil es oder ja daraus irgendwie was zu ziehen, so, weil einfach das Potenzial da ist, die Grundlage ist halt einfach da.
Es gibt ja auch das Thema in dem Film, dass später jemand kommt, der Meinung ist, was er ihnen beigebracht hat, da wären eigentlich die Schüler zu jung dafür, warum der das schon beibringt. Oder das Thema Philosophie mit der Enkelin oder so, ist das, warum willst du schon sowas lesen? Was total Quatsch ist, weil wenn ein Kind das will, dann soll es lernen oder lesen. Ich habe mal eine Dokumentation aus Frankreich gesehen, dass wo es so ein Dorf Gebiet ist. Da gibt es eben nur 10, 15 Schüler, aber insgesamt. Das heißt, die müssen immer alle zusammen unterrichtet werden, egal wie alt die sind. Und da lernen alle dasselbe quer. Also es gibt kein festes Alter, wann genau, wer was
die Großen
lernen
helfen
muss.
Die Kleinen, ne?
Ja, genau. Also das ist ja eigentlich dieses also auch das deutsche Schulsystem ist ja nicht das allerbeste. Überhaupt Schulsysteme sollten
ich kann nicht Sachen erzählen.
Sollten überarbeitet werden. Auch das wird in dem Film angesprochen, dass die Schulsysteme seit Jahren durchgezogen werden und dass da auch dieser, genau, ist auch das Thema Frontalunterricht oder so, dass da mal was überdacht werden müsste. Ne? Die ganze Sache, dass es eben alles so ein bisschen, vieles hat sich in den letzten Jahren geändert, was gesellschaftlich ist und so weiter, aber das Schulsystem hängt immer so der ganzen Sache, vielen Sachen hinterher. Und egal, ob in den ganz, ja, in den reichen Ländern oder auch in diesen ganz armen Ländern, also da ist noch viel Potenzial, was man machen kann.
Und das betrifft uns halt eben auch. Und das kann man halt wirklich auch aus diesem Film herausziehen, abgesehen von einer wundervollen Darstellung, finde ich, von Eugenio, der ist der Best, der immer so knapp irgendwie an der Grenze zum Overacting spielt, ein bisschen clownesk irgendwie auftritt, aber super cool. Also es ist einfach so, wenn der eine Lehrer dann zu ihm sagt, so, also sich ja dann ihn kritisiert und so für seinen Stil und Sergio ihn dann sagt, so, wissen Sie, was das Wichtigste ist, was Sie den Kindern sagen sollten? Weiß ich nicht, keine Ahnung, genau das. Es ist einfach so toll, die Pointen sitzen, das Drehbuch ist wirklich top, muss man sagen. Und Christopher Sala inszeniert das Ganze halt auch so zugänglich und so einnehmend in jedem Fall. Vielleicht am Ende ein bisschen zu zugänglich und einnehmend. Also da im letzten Drittel, finde ich, war Dennis die Meinung, geht der Film vielleicht einen Schritt darüber hinaus, über den Realismus, den er ja auch irgendwo darstellt. Aber trotzdem, und ist vielleicht ein bisschen zu versöhnlich so am Ende, aber um halt auch ein großes Publikum zu erreichen. Aber trotzdem ist dieser Film absolut sehenswert und kann einem viel beibringen, finde ich, und viel erzählen. Und ja, dass diese Zugänglichkeit tatsächlich auch irgendwo Früchte getragen hat, sieht man daran, dass der Film Riesenerfolg sowohl in Mexiko als auch in den Vereinigten Staaten war.
Das ist ja schön. Ich meine, Zugänglichkeit sollte dann auch so sein, dass viele auf sowas mal aufmerksam werden.
Absolut. Natürlich kommen dann am Schluss nochmal die Originalbilder von dem Lehrer und seinen Schülern und Schülerinnen. Und was er bewirkt hat und bewegt hat dort, das gehört natürlich dann auch zu so einer wahren Geschichte dazu. Aber er hat es ja wirklich auch, eine der Schülerinnen hat es auf das Cover des Wired Magazine 2013 geschafft. Das sollte euch vielleicht Anspannung noch sein, herauszufinden, wer das ist und warum. Radikal, eine Klasse für sich. Radikal ist jetzt zu sehen. Radikal. Radikal, wirklich eine große Empfehlung von meiner Seite und auch von deiner.
Ja.
Und Dennis war auch auf jeden Fall d'accord. Und wir begrüßen jetzt in der Leitung die zugeschaltete Jasmin. Hi, grüß dich. Hallo. Hörst du uns?
Hey, hi.
Hi, hi. Schön, dass du da bist, um uns noch was zu erzählen über einen Film, bei dem ich ja auch total gespannt bin, auf jeden Fall. Da haben wir letzte Woche schon so ein bisschen ein Preview gebracht und Flo meint ja auch, er ist sehr gespannt und will den auf jeden Fall noch sehen, denn es handelt sich hier um einen deutschen Science-Fiction-Film, allerdings mit einer Botschaft, mit einem Ansinnen, Die Amitié. Was gibt's dazu zu erzählen?
Ja, Die Amitié ist ein... tatsächlich ein deutscher Science-Fiction-Film, der auch sagt, er sei vom Kollektiv Amitié gestaltet worden, also kein Drehbuch-Credit oder Regie oder so etwas. Und so fühlt es sich auch ein bisschen an. Also es ist ein Film, der von einer Gruppe von Menschen gemacht wurde, entsprechend leicht uneben. Und es geht um Arbeitsmigration. Im ganz Wesentlichen, wir begleiten einen Erntehelfer und eine Altenpflegerin, die nach Deutschland, nach Lübeck kommen, da in ihre sehr prekären Arbeitsverhältnisse eingeführt werden. Sie lernen sich im Bus kennen, dann trennen sich die Wege für einen kurzen Moment und sie kommen dann in Kontakt mit einem Netzwerk beziehungsweise einer Technologie, die ihnen hilft, sich zu vernetzen und im Grunde in Deutschland zu integrieren, einer künstlichen Intelligenz, die Daten sammelt, die in so einer Virtual Reality aufbereitet, ihnen im Grunde Sprachkurse vermittelt, die besten Routen, wie man nach Europa reinkommt, präsentiert, und sie beginnen dann eben diese Vernetzung weiterzutragen und andere Leute da reinzuholen in dieses Netzwerk, um eben das Beste aus ihrer doch sehr schlimmen Situation zu machen. Gleichzeitig gibt es natürlich eben die deutschen Charaktere, für die sie arbeiten, den Sohn des kranken Mannes, den die Altenpflegerin Nizia pflegt, und die Bäuerin, bei der Erntehelfer Osman untergebracht ist. Und das sind halt auch nicht so böswillige Figuren, die so sich an der Unterdrückung von Leuten erfreuen, sondern auch Menschen, die in diesem System irgendwie gefangen sind, die wissen, dass sie total auf diese ArbeitsmigrantInnen angewiesen sind, um mit ihnen, um halt einfach ihr Leben weiterzuführen, dass er halt eben sich nicht die ganze Zeit um seinen dementen Vater kümmern muss, oder dass sie eben Gewinn macht mit ihrer Landwirtschaft. Und es gibt da halt eben auch so nachdenkliche Momente, aber gleichzeitig haben die jetzt auch nicht so das Interesse daran, das ganze System umzustürzen, weil sie eben auch auf ihre Weise natürlich davon profitieren und auch in eigenen wirtschaftlichen Zwängen stehen. Und das ist was der Film durchaus gekonnt illustriert. Er zeigt eben auch Wege auf, dass eben mit gegenseitigem Respekt, mit einer Wahrnehmung als Mensch füreinander es Auswege gibt, dass Vernetzung wichtig ist, dass Community wichtig ist, Gefühle füreinander zu entwickeln. Auch Osman und Anicia haben halt eine Beziehung, die sie halt über den Film entwickeln. Also ein bisschen Romantik ist auch in dem Ganzen mit drin. Und das sind halt alles Wahrheiten. Und ich glaube, es sind auch Wahrheiten, die nicht notwendigerweise Science Fiction brauchten. Und diese AI-Vision für mich, zum einen wird das Ganze halt so, also dass sie haben halt Zugang, indem sie halt im Grunde so einen Pappkasten haben, der als 3D-Brille funktioniert, wo vorne das Handy so reintut. Und dann gibt es halt so eine lückenhafte, glitchy Umgebungssimulation von Bilder. Also, und das ist so unangenehm anzusehen. Also, ich weiß nicht, wie anfällig ihr dafür seid, aber wenn ihr halt so ganz alte Computerspiele, wo dann halt so die Welt so am Rand längs glitscht, wenn einem davon leicht schlecht wird, ich würde den Film nicht empfehlen. Also bevor ihr ins Kino geht, guckt euch den Trailer an, da sind schon ein paar Ausschnitte davon da. Wenn euch das schon fertig macht visuell, dann wird es in dem Film viele Momente geben. Also es ist einer, der seine Epilepsie-Warnung, sage ich mal, sich redlich verdient. Und also ich fand, also es hat für mich wirklich den Genuss des Films geschmälert, wie sie diese virtuelle Welt zeigen. Und ich, also ja, vielleicht ist das halt so ein, also ist es auch nur eine Science-Fiction-Botschaft, die zeitgemäß ist mit richtig shitty AI, die ganz, ganz schlecht aussieht. Ist das Mittel, mit dem man arbeiten muss, also mit so ganz schlechten virtuellen Mitteln und irgendwie trotzdem sich zu vernetzen. Es ist ja auch eine Aussage über den aktuellen Stand des Internets und die sozialen Netzwerke. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war oder ob das halt mehr so ein neoliberales AI kann auch was Gutes für uns tun. Wer weiß, vielleicht vernetzt sie mal arme Menschen und ermöglicht denen besser zu werden. Also vielleicht, also ich bin mir nicht sicher, was die Botschaft dahinter war, aber für mich, was ich mitnehmen würde, ist halt, ja, manchmal sind auch ganz, ganz scheußliche Werkzeuge das, was man benutzen muss, um sich zu vernetzen, weil es ist besser, als diese Vernetzung nicht zu haben. Dann steht man nämlich alleine da und wenn die Plattform noch so hässlich ist, die Menschen, die man darauf kennenlernt, die sind das Wertvolle. Das würde ich da jetzt draus mitnehmen, aber ich habe jetzt halt eben nicht so ein, das ist eine Zukunftsvision, wie AI uns wirklich helfen kann. Das ist nicht, was ich daraus ziehe. Und ich glaube, ein bisschen ist das, was einige Leute, die daran beteiligt waren, sagen wollten. Also ich glaube, sie meinen es positiver, als es für mich rüberkam. Und ja, letztlich war es für mich eine unebene, unangenehme Seherfahrung, der ganze Film. Auch wenn die Figuren auch teilweise, man merkt, die haben ein Herz, man merkt, die werden auch gespielt mit einer tiefen Emotionalität. Und diese Probleme, die da angesprochen werden, die Botschaften sind alle wichtig. Aber als Film macht es mir halt keinen Spaß. Also es ist ein Film, der mir keine Freude bereitet hat, auch wenn ich erkenne, die Botschaften sind gut. Und man kann es sich natürlich angucken, um deutsche Science-Fiction zu fördern, aber es ist dann halt wieder, ich gucke es mir für die Botschaft an, weil ich die Botschaft gut finde, Confirmation-Bias-Film. Ich glaube, dass niemand sich von diesem Film überzeugen lassen kann. Und am Ende ist es halt, es ist cool, dass sie es gemacht haben. Schön, dass es Projekte gibt, aber es hat mir weder neue Erkenntnisse geliefert, die ich nicht vorher schon hatte, noch hat es mir Sehvergnügen bereitet.
Ja, danke dir für den Moment. Deutsche Science Fiction gibt's auch nicht oft, zumindest. Ja. Genau. Und Science Fiction hat ja oftmals dann auch den Anspruch, halt eben auch viel zur Gegenwart zu erzählen und gesellschaftskritisch zu agieren. Hier also wirklich ganz offensiv und offensichtlich in Die Amitié ab dieser Woche im Kino. Dann gibt es noch eine Handvoll Filme, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, denn sie laufen ebenfalls noch an, auch wenn wir sie nicht gesehen haben. Und da wäre zunächst einmal Slow zu erwähnen. Slow ist die Liebesgeschichte zwischen der Tanzlehrerin Elena und dem Gebärdendolmetscher Dovidas. Und die beiden lernen sich kennen, lernen sich lieben. Allerdings ist das Problem in ihrer Beziehung, dass Dovidas asexuell ist. Und das stellt die beiden vor eine Herausforderung, wie sie halt eben ihre Sexualität, wie sie ihre Liebe leben und ausleben. Und damit setzt der Film sich auseinander. Und das wohl auf eine sehr, sehr einnehmende und gute Art und Weise von Maria Kaftaradze inszeniert, litauisch-spanisch-schwedische Koproduktion das Ganze. Und ja, dann werden wir bestimmt auch nochmal darüber reden. Slow ab dieser Woche im Kino. Da gibt es The Kill Room zu sehen, unter anderem mit Samuel L. Jackson. Das ist ein Film, der in der Kunstszene spielt. Gangsterfilm. Kritiken sind jetzt nicht wirklich so wahnsinnig überschwänglich. Einen Comedy-Thriller. Gut. Samuel L. Jackson, Uma Thurman ist mit dabei. Joe Mangiello von Nicole Paone. Ab dieser Woche ebenfalls in den Multiplex-Kinos zu sehen.
Ich mach's, wenn's ernst wird.
Es ist ernst. Was ist das?
Sieht bei dir aus.
Hä?
Lass mal sehen, ob du zum Oberzombie tauchst.
Oh, ach, ich,
Ja, ist ziemlich gut.
So, wir laufen hier in die Finalsequenz ein bei Filmriss, dem Kinomagazin. Schauen noch ein kleines bisschen in unsere Filmriss-Sofa-Ecke, denn da ist in diesen Tagen eine Serie angelaufen bei Disney Plus. Die basiert wiederum auf dem Roman von James Clavell, einem australischen Autor, Romanschriftsteller, der vor allen Dingen halt eben durch Shogun bekannt geworden ist. In den 80ern gab es schon mal eine Serie 1980 mit Richard Chamberlain damals und Toshiro Mifune, dem großartigen Darsteller aus den Kurosawa-Filmen. Und jetzt das Ganze also eben nochmal. Und ja, damals ist sicherlich einiges nicht so richtig gelaufen, wie man das eigentlich gerne hätte oder wollen würde. Heute vor allen Dingen aus unserer heutigen Perspektive, die ja vor allen Dingen auch geprägt ist von kultureller Aneignung und so. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, liebe Jasmin, wie sich denn die heutige Serie schlägt.
Ich würde sagen, die schlägt sich fantastisch. Also mir hat Shogun bisher sehr, sehr gut gefallen. Und ja, kulturell, man merkt, dass sie sich sehr viel Mühe geben, dass sie Rücksicht nehmen. Mit Rachel Kondo ist halt auch eine Person mit japanischer Abstammung in der Produktion dabei. Sie haben die Serie einmal komplett neu geschrieben, weil der ursprüngliche Drehbuchautor weg war. Und ich glaube, das war ein Glücksfall, weil sie hatten da ein Team, an dem auch mehrere Leute mit japanischen Wurzeln beteiligt waren. Also das Ganze zeigt sich auf jeden Fall. Und es ist eine Serie, die eben ja politische Intrigen, Krieg in Japan um das Jahr 1600, also es gibt gerade keinen Oberherrscher, fünf Familien streiten sich drumherum, aber auch Kolonialmächte wie die Niederlande und Portugal versuchen alle politisch Einfluss zu nehmen und es geht halt, also es beginnt halt sozusagen Point of View mit einem dort gestrandeten britischen Seemann-Navigator, der dann in diese Intrigen hineingezogen wird und Seiten findet. Das Ganze ist eben durchaus mitreißend und spannend inszeniert. Auch die japanischen Figuren haben Tiefe, sind interessant und ich möchte Ausstattung und Kameraarbeit ganz, ganz ausdrücklich loben. Ja, sieht
toll aus. Sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Also dafür, ne, dass es eben Streaming-Fernsehen ist, hat es auf jeden Fall Kinoqualität.
Ja, also every frame a painting, sagt man so, da stimmt das, also fast wirklich, also ob es halt eben auf dem Meer ist, wo einem Salzwasser ins Gesicht weht, Naturgewalten wie Erdbeben oder eben halt auch die Ausstattung von Kleidung, dass man im Grunde das Gefühl hat, die Textur durch den durch das Bild zu sehen und zu spüren, also ja, ich kann es sehr empfehlen, es ist noch nicht abgeschlossen, aber ich werde auf jeden Fall bis zur letzten Folge dabei bleiben.
Oh ja, ich bin auch sehr gespannt in jedem Fall. Shogun ist jetzt zu sehen bei Disney Plus und lohnt sich offensichtlich. Und jetzt
Filmriss Filmquiz.
Kommt das Filmriss Filmquiz und in der letzten Woche gab es Control von Anton Corbijn zu erraten und in dieser Woche das hier.
Alles okay, Mann?
Ja, ist nichts. Nur, dass du, als wir da eingetrudelt sind, sofort das getan hast, was du nicht tun wolltest.
Was war denn das?
Mich allein gelassen, verdammter Scheiße.
Ich hab dich nicht allein gelassen. Verarschst du mich? Ich hab dich nicht allein gelassen. Ich hab mit Jonah geredet und dann bist du eine Zigarette rauchen gegangen.
Also, um ehrlich zu sein, war die Zigarette nur eine Ausrede, weil ich bin rausgegangen, weil Jonah sich wie ein Wichser verhalten hat.
Jonah hat sich nicht wie ein Wichser verhalten. Wenn überhaupt, dass du dich wie ein Wichser verhalten. Jonah ist der netteste Kerl der Welt.
Oh mein Gott, das ist eine Fassade der Nettigkeit. Niemand ist so nett.
Jonah ist so nett.
Serienmörder sind so nett.
Beantworte mir eine Frage. Ist Michael Cera's Poloch so süß, wie ich es mir vorstelle?
Ach, verschon mich.
Ich glaube, es sieht wie so ein kleiner Donut aus. Ein kleiner pinker Donut.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Die Unschuld Freikarten. Zu Olala haben wir Freikarten. Zu Dream Scenario haben wir Freikarten. Und zu Ghostbusters haben wir, na was? Freikarten, genau. Das also in dieser Woche alles zu gewinnen und
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Cora.
Verabschiedet sich bei euch. Ich verabschiede mich damit auch für die nächste Woche und bin gespannt, wen ihr dann hier nächste Woche hören werdet. Ich höre auf jeden Fall auch zu.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Für den Moment bedanke ich mich erstmal bei der großen Runde in den angeschlossenen Funkhäusern, den Florian.
Tschüssi.
Die Jasmin.
Hi.
Und hier im Studio der Oliver.
Wen ruft ihr denn?
Filmriss. Und der Marc.
Tschüss.
Ciao, Robert.
Tschüss.
Und herzlichen Dank und auf Wiedersehen, Herr Toni.
Ghostbusters!